Das Unwichtigste zuerst. Beyoncé und Jay-Z sind umgezogen, titelte die Wochenzeitung Die Zeit. Die näheren Umstände beleuchtete Hanno Rauterberg. Das Haus in Malibu haben die beiden in bar bezahlt, wie amerikanische Medien berichten. Vermutlich waren deshalb die Vorbesitzer derart beeindruckt, dass sie für ihr Haus nicht 295 Millionen Dollar, wie veranschlagt, sondern nur 200 Millionen haben wollten. Eine berückende Vorstellung, finden sie nicht? Beyoncé und Jay-Z wuchten nach und nach 200 Millionen Dollar in bar auf den Tisch und die Verkäufer finden, ach, das reicht jetzt, nehmen Sie die 95 Millionen Restgeld doch bitte wieder mit. Auf andere Weise spektakulär, das Foto der Woche. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigte das fast 100 Jahre alte Präparat einer gewaltigen Anaconda, die ein Wasserschwein verschlingt, das noch viel dicker ist als sie selbst, wozu die Anaconda ihren Unterkiefer aushakt und sich als Ganzes in einen Schlund verwandelt. Dazu Wiebke Hüster. Was dem Vorgang ein wenig von seiner Schrecklichkeit nimmt, ist, dass er wohl nur selten stattfindet. Die Anaconda ist von einem Wasserschwein monatelang satt. Ihre Verdauungssäfte brauchen ewig, um das Nagetier vollständig aufzulösen und in Kalorien zu verwandeln. Von der Nase bis zum Schwanz, von den Borsten zu den Knochen. So viel zum Vermischten, jetzt zur Hochkultur, gegen die Sie wahrscheinlich nichts haben. In der Süddeutschen Zeitung jedenfalls hieß es, Hochkultur findet die große Mehrheit der Deutschen wichtig. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die Peter Laudenbach vorstellte. Mehr als 90% der befragten Bundesbürger finden es wichtig, das kulturelle Angebot der Stadt- und Staatstheater zu erhalten. Theater, Opern, Museen gehören für 82% der Befragten zur kulturellen Identität des Landes. Fast ebenso viele sind der Meinung, dass diese kulturelle Infrastruktur auch in Zukunft mit öffentlichen Mitteln finanziert werden sollte. Von einer Akzeptanzkrise der Hochkultur kann offenbar keine Rede sein. Tja, andererseits aber heißt etwas gut finden noch nicht, dass man selbst teilhaben will. Nur gut ein Drittel der befragten Bundesbürger war im vergangenen Jahr in einem Museum, so Laudenbach. Nur jeder Fünfte hat im Laufe des Jahres eine Theateraufführung besucht, 17% der Befragten waren in einem Klassikkonzert, 12% in einer Opern- oder Ballettvorstellung. Um beim Theater zu bleiben. Verblüfft hat uns, dass die Wochenzeitung Der Freitag konstatierte, die Kritik ist sich weitgehend einig, die diesjährige Ausgabe des Theatertreffens in Berlin war schwach. Während die SZ euphorisch titelte, nimm das Netflix und befand, große Geschichten, kraftvolle Schauspielkunst. Das Berliner Theatertreffen zeigt, wie die Bühnen um die Rückkehr des Publikums kämpfen und sich überraschend gut schlagen. Die Tageszeitung sah es genauso. Die starken erzählerischen Zugriffe und großartige Ensembleleistungen haben das diesjährige Theatertreffen geprägt. Gefeiert wurde die Schauspielerin Sandra Hüller, die beim Festival in Cannes zwar leer ausgegangen war, aber trotzdem einen wesentlichen Einfluss auf die Preisverteilung hatte, wie die Tageszeitung Die Welt betonte. Vertragtes Regelwerk. Wäre Hüller für die beste Hauptrolle ausgezeichnet worden, hätten die beiden Filme, in denen sie die Hauptrollen spielt, nicht um die Goldene Palme konkurrieren dürfen. Was auch blöd gewesen wäre, handelt es sich doch um die schließlich prämierten Filme The Zone of Interest von Jonathan Glazer und Justine Triets Anatomie eines Falls. In beiden Rollen, so Hans-Georg Rodeck, ist Hüller herausragend. Einmal eine Meisterin des Verdrängens angesichts des Massenmordens in Auschwitz. Einmal eine Frau, der Stück für Stück ihre Geheimnisse entrissen werden. Wen man auch fragte, war sich sicher, die Schauspielerinnen Palme können nur an Hüller gehen. Sie ging jedoch an die Türkin Merve Dista, was die Zeitautorin Katja Nikodemus nicht so schlimm fand. Man gönnt Hüller alle Preise dieser Welt. Aber ihre große Kunst liegt vielleicht gerade darin, nicht preiswürdig zu spielen, Figuren so zu verkörpern, dass sie sich nicht mehr aus einem Film herauslösen lassen. In einem Sandra-Hüller-Film ist der Gewinner immer der Film. Ähnlich hochgestimmt, nur halt auch traurig, lasen sich die Nachrufe auf Peter Simonischek. In der SZ erinnerte sich Christine Drössel daran, wie Simonischek den Jedermann von Hugo von Hofmannsthal am Wiener Burgtheater verkörpert hat, mehr als 100 Mal. Simonischek war ideal für die Rolle. Ungeheuer raumgreifend, stolz und präsent. Ein echter Lust- und Lebemann von steirischer Naturburschenkraft. Gut aussehend obendrein. Dazu stimmdominant mit diesem wohligen, original austriakischen Zungenschlag. Im Zusammenspiel mit seiner ersten Buhlschaft, der damals als Superweib bekannten Veronika Ferres, vibrierten nur so die Hormone. Zwei andere Männer bekamen indessen üble Kritiken. Dafür, dass eine Mehrheit der Türken Recep Tayyip Erdogan erneut zum Präsidenten gewählt hat, machte die Neue Zürcher Zeitung die Liebe zum Henker verantwortlich. Noch sarkastischer die SZ. Sie titelte mit Blick auf Erdogans Alter und die Chancen der Opposition: Letzte Hoffnung, Sensenmann. Die FAZ fasste Erdogans stupendes Erfolgsrezept in dem Satz zusammen: Der Sultan speist all jene mit Angst, für die er kein Brot hat. Freigebig, gerade was Alkohol angeht, war dagegen Till Lindemann, wenn er sich junge Frauen zuführen ließ, mutmaßlich, um nach Konzerten Sex mit ihnen zu haben. Die Berichte darüber waren zum Wochenende hin das Topthema. Dass der Sex einvernehmlich gewesen sein könnte, hielt die SZ für nahezu ausgeschlossen, kleidete ihre Zweifel allerdings in Fragen. Kann man angesichts von gewährter Nähe eines sonst unnahbaren Stars, von inszeniertem Gruppendruck, von imposantem Gehabe eines Rockers, der angeblich schon mal einen Kühlschrank zertrümmert, von Freiwilligkeit reden? Was löst es aus, wenn jedes Nein das Ende einer Traumreise bedeuten könnte? Wenn die Erwartung, jederzeit aussteigen zu können, von der Realität überrumpelt wird? Und was bedeutet es, dass Fans ihre Idole in der Regel für gute Menschen halten? Wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie von der Causa Lindemann nächste Woche noch mehr hören werden. Bis dahin, schönen Sonntag.